Die Lesung für heute steht im Johannes Evangelium Kapitel 4, Verse 1 bis 8. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, der ist von Gott. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommen wird, und er ist jetzt schon in der Welt. Kinder, ihr seid von Gott und habt jene überwunden, denn der in euch ist, ist größer, als der in der Welt ist. Sie sind von der Welt, darum reden sie von der Welt, und die Welt hört auf sie. Wir sind von Gott. Wer Gott erkennt, der hört auf uns. Und wer nicht von Gott ist, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist von Gott, und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe.
Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr. Lasst ruhig einen Finger in der in dieser Stelle. Wir werden uns die noch im Detail anschauen. Jetzt möchte ich aber zuerst noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir preisen dich, denn dein Wort besteht für immer. Und es lebt und es liebt. Und wir bitten dich, dass die Kraft deines Wortes nun auch in uns wirksam wird. In Jesu Namen. Amen. Bist du schon einmal jemandem begegnet, dessen ganzer Charakter so große Freundlichkeit und so viel Liebenswürdigkeit ausstrahlt, dass du in seiner Gegenwart schon nach kurzer Zeit eine tiefgreifende Veränderung in dir verspürst? Jemand, der so unwiderstehlich großzügig und warmherzig ist, dass du beginnst, anders zu denken, anders zu fühlen und dich anders zu verhalten. Dass du vielleicht sogar denkst, so will ich auch sein. Unsere Gemeindefreizeit ist jetzt eine Woche her und ich weiß nicht, wie du sie empfunden hast, falls du dabei warst natürlich. Eines der wunderbaren Highlights über das Wochenende war eine Bemerkung, die in Gesprächen mit völlig verschiedenen Leuten immer wieder aufgetaucht ist. Weißt du, Klaus, haben die Leute gesagt, das ist wie ein Stück Himmel auf Erden. Und ich wusste genau, wovon sie reden, denn mir ist es ja genauso gegangen. Für mich war diese Gemeindefreizeit ein echtes Highlight. Dieses Jahres miteinander sind wir in Gottes Gegenwart erfrischt worden, haben Gott gepriesen und christliche Gemeinschaft gelebt. Und wenn du nicht dabei sein konntest, egal aus welchen Gründen, dann schreib dir am besten schon mal mit einem dicken Marker und einem großen Ausrufezeichen Gemeindefreizeit für Pfingsten 2020 in den Kalender. Außer dein Kalender ist auf dem Smartphone, dann musst du dir was anderes überlegen. Es war eine richtig gute Zeit, ein Himmel auf Erden. Jetzt könnte man natürlich sagen, solche Aussagen sind manchmal schnell dahergesagt, wenn uns etwas auf emotionaler Ebene angesprochen hat. Aber ich denke, in diesem Fall ist es tatsächlich mehr als nur eine leere Phrase. Und das sehen wir auch unter anderem im Lesungstext von gerade eben. Der Apostel Johannes schreibt hier und sagt zusammengefasst, Der Geist Gottes in uns hilft uns nicht nur, Gott durch Jesus kennenzulernen, Vers 2, daran erkennen wir den Geist Gottes, dass er Jesus Christus als Sohn Gottes erkennt, der Mensch geworden ist, heißt es hier, sondern der Geist Gottes bewerkstelligt in uns auch, dass wir in unserer Gemeinschaft immer mehr wie Gott werden. Hier unten heißt es, der Gott der Bibel ist Liebe, Vers 8. Und Gott ist Liebe auf eine so kraftvolle Weise, dass man ihn nicht kennen kann, ohne selbst voller Liebe zu werden, so wie er. Wer nicht liebt, Vers 8, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Und Gott zu kennen bedeutet, Gott zu lieben und einander zu lieben. Was hat diese Einleitung mit dem Predigttitel zu tun? Zu Hause beim dreieinigen Gott. Laut Kirchenkalender heißt der heutige Sonntag, Theo hat es schon gesagt, Trinitatis, der Dreieinigkeitssonntag. Und die Frage ist berechtigt, was hat die Dreieinigkeit mit guter Gemeinschaft am Wochenende zu tun? Oder etwas sarkastischer könnte man vielleicht sogar sagen, bewirkt die Dreieinigkeitslehre nicht normalerweise eher das Gegenteil? Bringt sie nicht eher Gespräche ins Stocken, als dass sie gute Gemeinschaft wirkt? Also vor allem bei Gesprächen mit Nichtchristen. Wenn du als Nichtchrist hier sitzt, dann denkst du vielleicht, na, Dreieinigkeit ist eine sperrige Lehre. Ja, mit der komme ich irgendwie nicht klar. Und die Frage ist, wie zu Hause fühlen wir uns beim dreieinigen Gott? Laut der christlichen Glaubensbekenntnisse, wir werden nachher das nizänische Glaubensbekenntnis miteinander sagen, sollen Christen die Dreieinigkeit glauben. Und es ist sogar notwendig für unsere Errettung, dass wir die Dreieinigkeit glauben. Aber gerade im Gespräch mit anderen, naja, seien wir ehrlich, gleicht sie manchmal eher einem Blinddarm. Also ein Blinddarm ist im Großen und Ganzen ein belangloses Anhängsel ohne Sinn und Zweck. Er ist halt da. Und man schaut, dass er keinen Ärger macht, sonst muss er raus. Ist ja nicht die Welt. Und vielleicht geht es uns mit der Dreieinigkeit genauso. Man versucht vielleicht verkrampft, sie mit irgendwas zu veranschaulichen. Ja? Den drei Aggregatzuständen von Wasser, festflüssig, gasförmig, vielleicht habt ihr das schon gehört. Oder manchmal auch mit einem Dreieck oder einem Kreis oder vielleicht ganz raffiniert mit einem Prisma und wie sich weißes Licht in verschiedene Farbtöne aufteilt. Und wenn man sich gar nicht anders zu helfen weiß, dann erklärt man sie zum Mysterium, das man eigentlich gar nicht versuchen soll zu verstehen. Aber seien wir mal ehrlich, wen bringt das zur Anbetung des dreieinigen Gottes? Und okay, ich übertreibe hier natürlich ein bisschen, aber die Frage ist wirklich wichtig. Verleitet uns die Lehre von der Dreieinigkeit? Leitet sie uns hin zur Anbetung oder eher dem Gegenteil? Fühlen wir uns zu Hause beim dreieinigen Gott? Egal, ob du heute als Christ oder Nicht-Christ hier sitzt, unser Ziel ist zu erkennen, welche Bedeutung die Dreieinigkeit hat, damit diese Wahrheit über Gott, wer Gott wirklich ist, uns dann auch in der Anbetung von ihm hilft. Stellen wir uns dazu vielleicht einfach mal zuerst eine Welt ohne Dreieinigkeit vor. Also mit Gott, aber ohne dreieinigen Gott. Die Vorstellung von einem Gott macht eigentlich nur Sinn, wenn er ewig, allgegenwärtig, allmächtig und allwissend ist. Das wussten schon die Griechen, Aristoteles. Ja, wenn Gott nämlich eine dieser Eigenschaften fehlen würde, dann wäre er etwas anderem unterworfen und wäre deshalb nicht mehr Gott. Ja, entweder wäre er der Zeit unterworfen, wenn er nicht ewig wäre, oder dem Raum, wenn er nicht allgegenwärtig wäre, oder anderen Mächten, wenn er nicht allmächtig wäre, oder eben, naja, sagen wir mal, einem Informationsdefizit, wenn er nicht allwissend wäre. Er wäre nicht mehr Gott. Ja? Ein Gott, der den Namen verdient, der ist in allem unbeschränkt. Er ist der Herrscher über dieser Welt. Der Schöpfer und Ursprung allen Lebens, der aber selbst keinen Ursprung hat. Der unbewegte Beweger, so würde Aristoteles das sagen. Und wir würden Gott vor allem mit grenzenloser Macht und unbegrenzten Möglichkeiten verbinden. Aber Ein solcher Gott wird schnell zu einem theoretischen Gebilde, ohne inneres Leben. Sowas hört sich ziemlich philosophisch an, oder? Aber nicht sehr persönlich. Ein solcher Gott würde vielleicht Staunen und Bewunderung wecken und vielleicht sogar Ehrfurcht. Aber das höchste Gebot lautet nicht, du sollst über den Herrn, deinen Gott, staunen. Was an diesem Gott treibt uns zur Liebe? Zu der Vorstellung, dass Gott eine Person ist, kommen wir gleich, das wäre die nächste Alternative. Aber denkt mir diesen Gedanken noch einen Schritt weiter. Welches Heil könnte uns ein solcher allmächtiger Herrscher schenken, falls ihn das überhaupt interessiert? Wenn ich seine Gebote übertrete und Strafe verdient habe dafür, dann wird er mir das im besten Fall nicht ankreiden. Lassen wir mal die Details beiseite. Und für dieses Nicht-Ankreiden hätte er Dankbarkeit verdient, oder? Aber Dankbarkeit ist auch nicht dasselbe wie Liebe. Ja, er würde mich dafür vielleicht ewig leben lassen, aber wofür eigentlich? Um unendliche Weiten zu ergründen? Dafür haben wir Star Trek. Man könnte das noch viel weiter treiben, aber ihr seht schon, dass wir mit einem solchen Gott ziemlich zentrale Elemente unseres Glaubens verlieren würden. Unser geistliches Koordinatensystem, wenn man es so nennen will, würde sich ziemlich verschieben. Und um es zurückzubringen auf die Gemeindefreizeit, die Atmosphäre wäre eine völlig andere gewesen. Und man könnte an der Stelle den Einwand erheben, dass der Gott der Bibel ja schließlich kein gefühlloser, unbewegter Grund allen Seins ist. Er redet, er freut sich und vor allem, wie wir vorhin gesehen haben, er ist Liebe. Aber was bedeutet diese Aussage eigentlich, er ist Liebe? Liebe ist ja nicht einfach eine Eigenschaft. Also wir sagen nicht, Theo ist Liebe. Ja? Ja, wir sagen, jemand hat Liebe für jemand anderen. Liebe ist eine Beziehung. Und ein Gott, der Liebe ist, der muss eine Beziehung haben. Er könnte sich zwar einfach selbst lieben, ja, um sich selbst kreisen, aber nicht ohne Grund bezeichnet man das als Narzissmus, als Selbstverliebtheit. Also das ist keine wahre Liebe. Wahre Liebe ist selbstlos und nicht selbstbezogen. Damit Gott Liebe ist, braucht er ein Gegenüber und das kann auch nicht die Schöpfung sein. Denn das würde ja heißen, dass Gott die Schöpfung braucht zur Selbstverwirklichung. Ja, damit er seinem Charakter als liebendem Gott Ausdruck verleihen kann, braucht er eine Schöpfung. Aber auch das ist kaum ein Gott, der den Namen verdient, wenn er uns braucht. Also egal, wie man es dreht oder wendet, damit Gott Gott bleibt und wir gleichzeitig sagen können, Gott ist Liebe, gibt es keinen Ausweg, außer zu sagen, Gott ist in sich eine Beziehung. Er muss mehr als eine Person sein. Und zwischen diesen Personen besteht eine Beziehung aus reiner Liebe, so wie alles an Gott rein und vollkommen ist. Ja, eine Beziehung, in der die einzelnen Personen sich unterscheiden, aber eben auch so untrennbar in Liebe miteinander verbunden sind, dass sie vollkommen eins sind. Das sagt uns ja die Bibel. Und wie wir sehen werden, eine Beziehung, die auch nach außen überfließt in Liebe. Das ist der Grund für die Schöpfung. Wahre Liebe gibt sich nie mit sich selbst zufrieden, ja, kreist nie um sich selbst, sondern wahre Liebe fließt immer über und wir werden in sie hineingenommen und selbst durch sie verändert. Das ist Gottes Plan für unser Leben. Das ist diese Liebe, diese Beziehung ist eben die Beziehung, die wir mit Dreieinigkeit bezeichnen. Um diesen dreieinigen Gott der Liebe kennenzulernen, müssen wir uns die Beziehungen in ihm anschauen. Und vor allem die eine, die in der Bibel an erster Stelle steht, nämlich die Beziehung zwischen Vater und Sohn. Fangen wir an mit dem Vater, der seinen Sohn liebt. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir uns Johannes 17, 24 angeschaut. Dort hat Jesus im Gebet zum Vater Folgendes gesagt. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn, und hier kommt es, du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, dann sehen wir hier, er ist ein Vater, der von Ewigkeit her seinen Sohn liebt. Gottes Vaterschaft ist nicht nur eine Aufgabe und seine Liebe ist auch nicht nur irgendetwas, das er abends nach getaner Arbeit ablegt, sondern liebende Vaterschaft ist sein Wesen. Bevor er irgendetwas anderes ist, vor allem anderen, ist Gott Vater. Und deshalb sind alle seine Wege einfach wunderbar väterlich. Und das ist ein Gott, mit dem wir in Beziehung sein können. Seine Väterlichkeit kommt in seiner Liebe zum Sohn, zum Ausdruck. Gott ist Liebe, er kann nicht nicht lieben. Ja, das ist sein Wesen, zu lieben. Vielleicht sitzen einige hier, die mit ihren eigenen Vätern keine guten Erfahrungen gemacht haben. Da kann es schwer fallen, Gott als Vater zu akzeptieren. Aber bringen wir Gott nicht mit diesen schlechten Erfahrungen in Verbindung, denn seine Liebe ist vollkommen anders als unsere Väter und als ich als Vater bin. Seine Liebe ist vollkommen und schlechte Erfahrungen zeigen etwas, wo menschliche Väter dem Vorbild des himmlischen Vaters nicht entsprochen haben. Lassen wir uns davon nicht ablenken, sondern suchen wir Trost, dass es einen besseren Vater gibt. Das sage ich meinen Kindern immer, wenn ich es mal wieder verbockt habe. Gottes Liebe bedeutet also viel mehr als nur Gott ist eine Beziehung. Es bedeutet, Vaterliebe ist das Wesen Gottes selbst. Und vielleicht beginnen wir bei dem Gedanken zu erkennen, welch ein himmelweiter Unterschied zwischen einem fernen, unpersönlichen Gott liegt und diesem wunderbaren Vater, der seinen Sohn liebt und der durch seinen Sohn die Liebe des Vaters teilt. Das ist unser nächster Punkt, der Sohn, der die Liebe des Vaters teilt. Der Vater und ich sind eins, sagt Jesus im Johannesevangelium, und in Bezug auf die Liebe Gottes bedeutet das, dass der Sohn genauso liebt wie der Vater. Der Sohn liebt den Vater, aber er ist auch der, der die Liebe des Vaters teilt. Schauen wir uns das zuerst in der Schöpfung an. Am Anfang der Bibel sehen wir, wie Gott durch sein Wort diese Welt erschafft, der Gott der Liebe spricht und sein Wort der Liebe erschafft eine Welt der vollkommenen Liebe. Wie sonst könnte der Vater sprechen als Worte der Liebe? Und was könnte Gott erschaffen als eine Welt der Liebe? Diese Welt ist aus der überfließenden Liebe Gottes entstanden, die in seinem Wort Ausdruck findet und mit der Schöpfung geteilt wird. Und am Anfang des Johannesevangeliums, das wissen, glaube ich, viele von uns, macht Johannes deutlich, dass dieses Wort eine Person ist. Es ist einfach ein anderer Titel für den Sohn, für Jesus. Das Wort, das die Liebe Gottes mit dieser Welt teilt, ist also der ewige Sohn Gottes. Und er teilt die Liebe des Vaters mit uns. Was ist dann unsere Rolle? Könnte man vielleicht ganz kurz einschieben. Wir sind dazu da, um die Liebe Gottes durch sein Wort zu empfangen. Das ist unsere Aufgabe in dieser Welt, an der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott teilzuhaben und seine Liebe zu empfangen. Das ist der Sinn und Zweck unseres Lebens, die Liebe Gottes zu empfangen. Jetzt braucht man nicht lange in dieser Welt zu leben, um zu erkennen, dass es ihr an allen Ecken und Enden an Liebe mangelt. Ja, wir müssen uns ja auch an die eigene Nase fassen und den Mangel an dieser göttlichen Liebe in unseren eigenen Herzen wahrnehmen. Wir sind ein Teil des Problems. Und gerade deshalb ist es ja eine Erfahrung wie die Gemeindefreizeit auch so außergewöhnlich. Sie ist so anders als das, was wir gewöhnt sind. So anders als Einsamkeit und Leere und Leid und Not. Der Grund dafür, den kennen auch die meisten, glaube ich, nämlich, dass wir Menschen uns von Gott abgewendet haben und seiner Liebe die kalte Schulter gezeigt haben. Ja, wir haben uns von seiner Liebe abgewandt und das heißt, wir empfangen sie nicht mehr und wir geben sie nicht mehr weiter. Wir brauchen Rettung, wir brauchen Erlösung. Und zwar eine Erlösung, eine Rettung, die ein unpersönlicher Herrschergott an dieser Stelle überhaupt nicht anbieten könnte. Wahrscheinlich hätte er gar kein Interesse an Gemeinschaft, weil er sich ja durch Macht und Perfektion auszeichnet. Aber für den dreieinigen Gott der Liebe ist diese Trennung zwischen ihm und seiner Schöpfung völlig inakzeptabel. Und er ist entschlossen, diese Welt zu erlösen und seine Liebe wieder auf sein Volk auszugießen. Das ist sein Plan in dieser Welt. Und deshalb erfahren wir am Anfang des Johannesevangeliums, dass das Wort von Gottes Liebe in Jesus Mensch wurde. In der Erlösung teilt der Sohn von Neuem die Liebe seines Vaters mit, und zwar allen, die ihm Glauben schenken. Schauen wir uns also die Erlösung an. Von dieser Erlösung spricht der Abschnitt hier vor uns. Hier sehen wir zwei Dinge, die der Apostel Johannes besonders stark betont, nämlich erstens hier in Vers 2 und 3, dass Jesus Christus Mensch geworden ist. Und zwar geworden ist. Jesus ist wahrer Mensch, aber er ist nicht nur Mensch, sondern er ist Mensch geworden. Davor war schon etwas anderes. Er ist nicht nur Mensch, sondern er ist der wahre und der ewige Sohn Gottes, wie wir gelesen haben in Johannes 17, vor Grundlegung der Welt vom Vater geliebt. Dieser Sohn ist für uns Mensch geworden. Und das ist der Glaube, den wir brauchen, um gerettet zu sein. Das heißt, das sagt Johannes hier auch ganz eindeutig, er sagt hier, wer das ablehnt, also zum Beispiel indem er behauptet, dass Jesus nur Mensch ist, wer denkt, dass Jesus nur Mensch ist und nicht Mensch geworden ist, der hat Gottes Geist nicht, heißt es hier. Und zum Heiligen Geist kommen wir natürlich gleich. Und hier heißt es, ohne Gottes Geist können wir natürlich auch nicht gerettet sein. Also wer nur von Jesus, wenn du nur von Jesus als reinem Menschen denkst, dann bist du noch nicht gerettet. Dann hast du Gott nicht erkannt, wie er erkannt werden sollte. Vorletzte Woche sind mir einige Zeugen Jehovas begegnet, die ablehnen, dass Jesus mehr ist als Mensch. Und man muss aus einer Aussage wie der hier schließen, dass sie nicht gerettet sind, dass sie Bekehrung brauchen, dass sie den wahren Gott erkennen müssen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den Johannes hier betont, den finden wir in den Versen 9 und 10. Nämlich da erstens, das sind zwei Unterpunkte, dass Jesus Christus die Offenbarung von Gottes Liebe ist. Ja, darin ist die Liebe Gottes uns erschienen, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Und nur ganz nebenbei, einzig Geborene heißt nicht, dass es einen Moment gab, in dem es Jesus nicht gab. Ja, wenn man an Geburt denkt, dann denkt man vielleicht an eine Zeit, in der es diese Person nicht gab. Aber auf den Sohn trifft das nicht zu, denn wenn es den Sohn nicht gab, dann war Gott nicht Liebe. Und Gott ist von Ewigkeit her Liebe. Aber das wird vielleicht ein bisschen technisch. Also, Johannes betont hier, dass Jesus Christus die Offenbarung von Gottes Liebe ist. Seine Liebe besteht aber darin, wie es hier heißt, dass er seinen Sohn gesandt hat, und zwar als Sühnopfer für unsere Sünden. Also zu unserer Erlösung hat er seinen Sohn gesandt. Hier sehen wir zwei Dinge, nämlich dass der Sohn gekommen ist, um Gottes Liebe zu offenbaren, und dass er gekommen ist, um Gottes Liebe von Neuem mit uns zu teilen. Und er sagt uns auch wie, nämlich Vers 10 am Kreuz, als Sühnopfer für unsere Sünden. Wo sehen wir Gottes Wesen am klarsten? Wo sehen wir Gottes Liebe am klarsten? Am Kreuz, als Jesus sein Leben für uns gelassen hat. Und deshalb sagt Johannes ein Kapitel davor, in Kapitel 3, Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt. dass er sein Leben für uns gelassen hat. Wo erkennt Johannes die Liebe Gottes? Wenn Johannes sagt, Gott ist Liebe, dann denkt er an das Kreuz. Dort opfert Gott nicht einfach irgendeinen Menschen, mit dem er sonst nichts zu tun hat, sondern er gibt sich selbst. Durch Jesus, heißt es in Apostelgeschichte 20, 28, hat Gott sein eigenes Blut vergossen, weil der Sohn Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist. Durch Jesus vergießt Gott sein eigenes Blut, er gibt sich selbst. Und durch den Sohn teilt Gott seine Liebe mit uns in der Schöpfung und dann von Neuem in der Erlösung. Wenn wir also jetzt als nächstes zum Heiligen Geist kommen, dann wollen wir das im Hinterkopf bewahren und dann sehen wir außerdem, dass der Heilige Geist das Band der Gemeinschaft ist, das uns zuerst in der Schöpfung und nach diesem Bruch der Gemeinschaft von Neuem in der Erlösung mit dem Vater und dem Sohn verbindet. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Die Bibel sagt uns nicht viel über die Rolle des Heiligen Geistes im dreieinigen Gott. Von Theologen wird der Heilige Geist oft als Band von Gottes Liebe bezeichnet. Und das würde ja auch ganz gut passen. Dazu sage ich auch nachher noch was. Aber der Heilige Geist wird meines Wissens in der Bibel nicht mit der Liebe Gottes in Verbindung gebracht, sondern vor allem mit seinem Wirken. Oft wird er dabei entweder neben das Wort gestellt oder auch als den Atem bezeichnet, der mit diesem Wort einhergeht. Ja, wenn Gott sein Wort ausspricht, dann geht der Geist mit dem Wort aus. Und der Geist spielt deshalb neben dem Wort die zentrale Rolle in der Schöpfung. Am Anfang schwebt der Geist über den Wassern, lesen wir in 1. Mose 1, 2. Und Psalm 33, Vers 6 beschreibt sein Wirken so. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Heer durch den Hauch oder den Geist, das ist dasselbe Wort, seines Mundes. Wort und Geist haben den Himmel geschaffen und das Gleiche gilt auch für die Erde. Der Geist Gottes ist also der, der der Schöpfung Leben gibt und es auch erhält. Wenn Gott seinen Geist wegnimmt, dann endet Leben. Der Geist steht aber auch für das unsichtbare Wirken an seinem Volk und durch sein Volk in dieser Welt. Wir sehen im Alten Testament eine große Hoffnung. Denn im Alten Testament war der Geist auf einige wenige begrenzt. Aber die Hoffnung Israels ist der neue Bund, wenn Gott seinen Geist auf alle Gläubigen ausgießen wird, damit sie Gott erkennen können. Und das führt uns hin zur Erlösung und der Rolle des Geistes in der verheißenen Erlösung. Ich will hier ganz schnell einige Stellen aufzählen. Laut Jesaja 44 wird der Geist Gottes bewirken, dass Menschen sich dem Herrn verschreiben. Also der Geist ist der, der die Art von Hingabe und Loyalität ermöglicht, die mit selbstloser Liebe einhergeht. Er bewirkt Erneuerung und Veränderung, so wie Jesus dann auch selbst in Johannes 3 sagt, dass wir durch den Geist neu geboren sein müssen, um gerettet zu sein. In Hesekiel 39 verspricht Gott, dass er sein Angesicht nicht mehr verbergen wird, wenn sein Geist ausgegossen ist, weil Menschen wieder die Möglichkeit haben, gehorsam zu sein. Und dadurch wird Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott durch den Geist erst wieder ermöglicht. Am deutlichsten wird die Rolle von Gottes Geist in Jesaja 11 beschrieben. Dort heißt es, er ist der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, aber auch der Kraft und der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Dieser Geist, der wird dem verheißenen Messias verliehen, damit er unsere Erlösung in der Kraft und Weisheit des Geistes vollbringen kann. Ja, der Geist hat Macht, um Gemeinschaft mit Gott zu ermöglichen und wiederherzustellen. Man könnte noch viel über den Geist sagen, aber ich will nur so viel sagen. Man erfährt hier nicht viel über das innere Leben der Dreieinigkeit, aber man kann davon ausgehen, dass Gott sich uns so offenbart, wie er in sich selber ist. Das heißt, das, was wir an der Rolle des Geistes in der Schöpfung erkennen, das ist auch wahr für Gott in sich. Und deshalb können wir schon sagen, so wie der Heilige Geist uns mit Jesus und uns mit dem Vater verbindet in Liebe, so ist er auch in der Dreieinigkeit das Band der Liebe. Ja? In der Erlösung sehen wir also einerseits das Wirken Christi. Ja, er ist das Sühnopfer für unsere Sünden. Durch Christus haben wir Zugang zu Gott, sagt Epheser 2. Ich glaube, den haben wir hier. In dem Geist haben wir überhaupt die Möglichkeit, oh nee, das ist so nicht so. In dem Geist haben wir den Zugang zum Vater. Durch Christus, im Geist. Das sagt uns Epheser 2, 18. Wenn wir uns also anschauen, wie der Heilige Geist den Heilsplan Gottes realisiert oder verwirklicht, dann sehen wir, dass der Geist kommen wird, das kündigt Jesus an. Jesus sagt aber gleichzeitig, wenn der Geist in uns wirkt, dann wohnt auch der Vater und der Sohn in uns. Also der Geist ist völlig eins mit dem Vater und dem Sohn. Und durch den Geist teilt Gott dann mit uns sein eigenes Leben und sein Wesen mit uns. Was wir in der Gemeindefreizeit erlebt haben, war, wie der Heilige Geist in uns diese Gemeinschaft bewirkt hat. Wie er diese überfließende Liebe ermöglicht hat, die von Gott her durch seinen Sohn, durch sein Wort auf uns fließt und durch uns und in uns dann seine Wirkung entfaltet. Das war die Gemeindefreizeit in dreieiniger Perspektive. Und deshalb will ich zurückgehen zu der Frage am Anfang. Bist du schon mal jemandem begegnet, dessen Charakter so große Freundlichkeit und so unfassbare Liebe ausstrahlt, dass du in seiner Gegenwart schon nach kurzer Zeit eine Veränderung in dir spürst? Jemand, der so unwiderstehlich großzügig und warmherzig ist, dass du beginnst, anders zu denken, anders zu fühlen und dich anders zu verhalten. Dieser jemand ist der dreieinige Gott, der wirklich da ist. Er ist der Gott, der uns erschaffen hat, und der Gott, der uns erlöst. Und er ist der Gott, der uns in der Gemeinschaft mit ihm nicht unverändert lassen wird. Nicht unverändert lässt. Der dreieinige Gott, oder sagen wir es anders, alle drei Personen in dem einen Gott sind für dich aktiv daran beteiligt, dass du nicht unverändert bleibst. Und dass du in ein, wenn man so will, ein wunderbares Geflecht von Liebesbeziehungen eingebunden wirst. Und dieses Geflecht nennt sich Gemeinde. Ist nicht vollkommen, aber Gott bewirkt es Schritt für Schritt. Und ein kleines bisschen davon dürfen wir während der Gemeindefreizeit erfahren. Dort haben wir gespürt, wie es aussieht, wenn diese Begegnung, wenn diese Liebe des dreieinigen Gottes auf uns abfärbt. Die eine Pflicht, die Jesus uns aufgetragen hat, ist, dass wir einander lieben, wie er uns geliebt hat. Und deshalb heißt es hier in Vers 11 auch, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, dann sollen auch wir einander lieben. Aus eigener Kraft können wir das nicht, nie und nimmer. Wir brauchen einen dreieinigen Gott, der uns durch das Wort Zugang zum Vater gibt und im Geist Veränderung schafft. Für den dreieinigen Gott ist die Veränderung in uns ein leichtes. Denn wisst ihr was? Das ist sein Wesen. Ja, nichts wäre normaler für ihn. Nichts entspricht mehr dem, wer er ist, als uns auf diese Weise zu lieben und zu verändern. Er kann nicht nicht lieben, sondern er ist ein Vater, der seine Liebe auf seinen Sohn ausgießt und auf alle Kinder, die durch den Glauben von ihm adoptiert wurden. Er will dich befähigen, er will uns befähigen und inspirieren zu einer Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Und deshalb meine Frage an dich zum Abschluss. Kennst du den dreieinigen Gott der Liebe, der dich mit sich verbinden will? Und vielleicht eine zweite Frage. Wenn du von jetzt an die Dreieinigkeit denkst und an das, was er für dich und in dir bewirkt hat, was kein anderer Gott bewirken könnte, wirst du da in Jubel und Anbetung ausbrechen? Ich hoffe ja. Ich hoffe, dass bei der Dreieinigkeit nicht die Gespräche ins Stocken geraten, sondern dass unsere Augen anfangen aufzublitzen, dass wir uns freuen, weil das die schönste, die beste Wahrheit ist, die Bibel für uns bereithält. Dass der dreieinige Gott sich mit uns durch das Evangelium verbunden hat. Bist du zu Hause bei diesem dreieinigen, wunderbaren Gott, der anders ist als alles, was wir kennen. Und wenn du denkst, ja, so will ich auch werden, dann sei nicht entmutigt, wenn du merkst, wie weit der Weg noch ist. Denn Gott kann und wird das in dir bewirken. Und vielleicht hilft uns dabei ein Gebet von Paulus aus Epheser 3, mit dem ich auch abschließen will, sein Gebet für ein größeres Verständnis dieser Liebe und damit ein größeres Verständnis von unserem Gott, der wirklich da ist. Es ist hier, ist aber ein bisschen klein gedruckt. Lass mich stellvertretend für uns beten. Allmächtiger Vater, wir beugen unsere Knie vor dir. Du bist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, nach dem jede Vaterschaft im Himmel und auf Erden benannt wird. Und Vater, wir bitten dich, dass du uns Kraft gibst nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit, stark zu werden durch deinen Geist am inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und wir in der Liebe eingewurzelt und gegründet sind. Und damit wir mit allen Heiligen begreifen können, was die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe ist und die Liebe Christi erkennen können, die alle Erkenntnis übertrifft, damit wir erfüllt werden zu aller Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich über alles hinaus tun kann, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, nach dem sei Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.